stelle immer die Frage, was ist eigentlich normal? Und viele, auch Erwachsene, kennen darauf überhaupt keine Antwort. Da haben Menschen für mich geweint, die ich nicht mal kenne. Und ich habe gedacht, was habe ich hier eigentlich losgetreten? Wenn ihr mehr Medaillen wollt, dann, liebes Deutschland, musst du was für uns Athleten tun.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und in jeder Folge stelle ich euch ja hier eine andere spannende Frau aus dem Sport vor. Dieses Mal ist es Maike Hausberger. Sie ist Paracyclerin, hat auch schon bei den Paralympischen Spielen Gold gewonnen und sie ist unter anderem Doppelhornistin. Über all das haben wir gesprochen. Sie hat mir auch erklärt, wie viel Kraft sie aus dem Sport zieht, mit ihrer halbseitigen Lähmung umzugehen. Warum sie als Leistungssportlerin Existenzängste hat und wie sie sich selbst in Schulen gegen Mobbing einsetzt. Vielen Dank nochmal an euch, denn Maike zu besuchen, das war ein Vorschlag hier aus unserer Community. Für mehr Ideen könnt ihr euch immer bei uns melden über unseren Instagram-Kanal SportschauF oder per Mail an sportschauf@sportschau.de. Denn ihr seid das Navi dieser Show. Ich fahre dahin, wo ihr wollt. Dieses Mal ging es eben zu Maike nach Stuttgart, wo sie lebt und auf dem Olympiastützpunkt trainiert. Hallo, liebe Maike.
Hallo.
Danke, dass du mir gerade schon mal eine kurze Führung gegeben hast. Für alle, die leider gerade nicht dabei sein konnten. Erzähl noch mal kurz, was hast du mir gerade gezeigt hier bei euch auf dem Olympiastützpunkt in Stuttgart?
Wir waren in der Leichtathletikhalle und am Ende dann noch im Kraftraum. Das ist sozusagen mein Trainingsort seit Oktober. Ich starte jetzt seit April offiziell für den OSP Stuttgart am Start. Also seit April 2024. Und seit Oktober 2024 wohne ich auch hier in Untertürkheim und das ist praktisch jetzt mein täglicher Trainingsort hier und das habe ich dir mal gezeigt.
Also ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt hier schon total wohl. Ich könnte auch einfach jetzt hier bleiben. Ich habe gerade gesehen, hier ist ja auch ein Internat, genau. Ein Sportinternat, direkt zwei Gebäude weiter. Da könnte ich jetzt ja einfach dann ein Zimmer beziehen. Ich fühle mich hier auch schon wohl. Wir hören jetzt erstmal rein, wie du überhaupt hier gelandet bist am Olympiastützpunkt in Stuttgart, wie du überhaupt bis wirklich zur Weltspitze dich hochgekämpft hast. Mein lieber Kollege Conny Kleine hat einen Steckbrief zusammengefasst mit ein paar Fun Facts über dich.
Ich bin gespannt.
Sportschau F. Steckbrief.
Maike Hausberger ist 30 Jahre alt und kommt aus Butzweiler, einem kleinen Ort in der Nähe von Trier. Und was soll ich sagen, Maike hat den Parasport durchgespielt. Erst brachte die Leichtathletik die junge Sportlerin bis zu den Paralympics nach London und Rio. Dann der Schock, Sprunggelenksverletzung. Maike Hausberger musste umswitchen und das tat sie. Mit Paracycling fand sie ihre Bestimmung. Insgesamt 5 Radsport-WM-Titel, paralympisches Bronze auf der Bahn und Gold im Einzelfahren auf der Pariser Straße sprechen für sich. Und das alles, weil sie als Kind die Olympischen Spiele in Peking vor dem Fernseher verfolgt hat und zu ihren Eltern meinte, irgendwann mal, da mache ich auch Sport vor so vielen Menschen. Hat geklappt. Das mag sie sehr gerne, Katzen und ihren Glauben. Das kann sie gar nicht leiden, Egoismus und Ausgrenzung. Besondere Eigenschaft? Maike Hausberger ist selbst mit einer halbseitigen Lähmung geboren und setzt sich aktiv für Inklusion und gegen Mobbing ein, besucht Schulen und klärt auf. Fun Fact? Maike macht Musik, und zwar mit dem Doppelhorn. Und was an diesem Instrument so besonders ist, erklärt sie am besten selbst.
Ja, schieß los. Was ist ein Doppelhorn?
Was ihr da alles zusammengestellt habt, das ist ja schon schön, das so zu hören. Und zwar tatsächlich auch alles richtig. Ein Doppelhorn ist eigentlich also ein ganz normales Waldhorn. Ich spiele, seitdem ich 9 Jahre alt bin, Waldhorn. Für meine Familie oder in meiner Familie wurde immer schon Sport und Musik großgeschrieben. Und man muss auch sagen, dass Sportler und Musiker vieles gemein haben. Also dort ist es eben auch immer so, dass man üben muss, dass man jeden Tag eigentlich trainieren muss. Man muss einen Ehrgeiz aufbringen, man muss auch eine Leidenschaft für das Instrument mitbringen, um überhaupt dort besser zu werden. Und wenn man es ewig in der Ecke liegen lässt, dann wird es auch nie was. Und je früher man anfängt, desto besser ist es eben auch. Und so habe ich mit 9 Jahren ein Instrument lernen wollen. Und dann ist es natürlich schon schwer, ein Instrument zu finden, was einhändig mit rechts spielbar ist. Man kommt jetzt vielleicht schnell auf die Trompete, weil die Trompete einfach mit rechts auch gespielt wird. Aber bei einer Trompete muss die linke Hand so viel Stützfunktion übernehmen, dass es für mich nicht spielbar war. Und am Ende fiel halt die Wahl auf das Waldhorn, was allerdings normalerweise linksgriffig gespielt wird. Mhm. Und so ist es eben eine Sonderanfertigung, dass ich es rechtsgriffig spielen kann. Und damals wurden in Deutschland insgesamt circa 5 rechtsgriffige Hörner hergestellt, in ganz Deutschland in einem Jahr. Und demzufolge war es wirklich besonders, dass ich ein Instrument spielen konnte. Ich spiele, wie gesagt, seit jetzt über 20 Jahren Waldhorn und das sehr, sehr gerne.
Hilft es dir eigentlich eben beim Instrumentlernen, dass du in Sachen Disziplin und Training und so durch den Sport schon so geprägt bist und so ein bisschen auf Leistung auch quasi getrimmt bist?
Ich glaube, das ist überhaupt der Ehrgeiz, den ich mitgebracht habe von Geburt an praktisch, der hilft mir in beidem, also sowohl in der Musik als auch im Sport, eben wirklich dran zu bleiben, auch Niederschläge oder Rückschläge in Kauf zu nehmen, wenn irgendwie mal was nicht sofort funktioniert, dann trotzdem dran zu bleiben und einfach immer weiterzumachen. Und ich glaube, ja, das hilft mir in beidem, also Sport und Musik.
Du hast auf Instagram mal geschrieben, dass auch du mit Mobbing-Erfahrungen zu tun hattest.
Ja.
Weißt du noch, wann das losging und wie du das damals erlebt hast?
Das weiß ich sehr genau tatsächlich. Also das war, wir hatten in der Grundschulzeit eine super gute Klassenlehrerin, die wir allerdings leider nur bis zum dritten Halbjahr hatten. Ich sag mal so, Kinder können manchmal echt grausam sein und mit Sicherheit war ich als Kind auch nicht immer ein Engel. Aber ja, sie hat sich eben auch, oder diese Grundschullehrerin hat sich eben auch viel darum gekümmert, dass ich mit integriert werde, dass es von den anderen Kindern auch verstanden wird, was eine Behinderung ist, weshalb ich das vielleicht gerade nicht so kann, weshalb ich die Hand anders halte, weshalb ich zu Therapien muss und so. Und als sie dann gegangen ist, bekamen wir eine neue Klassenlehrerin, die war noch recht jung und recht unerfahren und hat das so ein Stück weit schleifen lassen leider. Und dann gab es Kinder in meiner Klasse, die mich sehr geärgert haben und die auch teilweise täglich um meinen Tisch gesprungen sind und meine Behinderung nachgemacht haben, natürlich in einer viel zu überzogenen Form, aber als Kind, also die kleine Maike hat das natürlich nicht gesehen, dass es völlig überzogen ist, sondern war nur todtraurig, dass es halt einfach so ist. Sie hat sich ein paar Mal die Frage gestellt, warum eigentlich ich jetzt, also warum muss ich eine Behinderung haben, ausgerechnet. Und ich kam auch eine Zeit lang jeden Tag eigentlich weinend nach Hause, sodass es meinen Eltern auch schon echt an die Substanz ging, weil sie wussten, natürlich haben sie versucht, mit der Lehrerin zu sprechen, es hat leider nicht so wirklich gefruchtet und sind dann tatsächlich auch bis zur Schulleitung gegangen. Aber das ist natürlich auch immer so ein Weg, wo man nicht so richtig weiß, hilft das jetzt dem Kind oder macht es noch schlimmer, die Situation, weil die Eltern natürlich in der Schule ja nicht dabei sind. Und ja, es war dann wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich wollte dann auch eine Zeit lang nicht mehr in die Schule gehen. Ich wollte gern die Klasse wechseln. Ich wollte einfach nur noch weg dort von dem Ganzen und von der Traurigkeit, die ich dann auch einfach mit mir getragen habe. Und ich habe es anderthalb Jahre dann auch geschafft, das irgendwie auszuhalten. Da hatten wir in Trier damals zwei Schulen, also ein Gymnasium, eine Realschule, die kirchlich einerseits waren, also auch katholische Schulen, und die aber in staatlicher Hand auch waren und die eben Mädchenschulen waren. Und dort wurde ich dann auf der Realschule angenommen und hatte tatsächlich eine sehr, sehr gute Schulzeit. Die Blandine-Merten-Realschule in Trier hat so ein Stück weit das Ganze wieder für mich gerettet, die Schulzeit gerettet. Und ich bin dort wieder aufgeblüht und bin gerne wieder zur Schule gegangen und habe einfach gemerkt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, eine Behinderung zu haben, sondern dass es was völlig Normales ist, wenn man einfach das richtige Umfeld hat und wenn beide Seiten wirklich kommunikativ sind und der eine natürlich wissen möchte, was ich habe und weshalb ich gerade das nicht habe, aber das ist ja eine Sache des Tons, also ob ich dich jetzt frage, hey, was hast du und darf ich es wissen, oder ob ich sage, was hast denn du da, also es sieht ja total komisch aus, ja blöd, geh. Das ist natürlich, wenn ich dann einfach gefragt werde und dann auch ganz normal antworten kann und sagen kann, hey, ich kann das nicht, weil so und so, dann kommt natürlich eine ganz andere Kommunikation zustande. Und das war wesentlich schöner und, ja, wie gesagt, hat für mich ein ganzes Stück Schulzeit gerettet.
Wann hast du denn in der Schulzeit dann eigentlich mit dem Sport angefangen? Und was waren dann tatsächlich vielleicht beim Sport auch Dinge, wo du gemerkt hast, okay, da komme ich jetzt an meine Grenzen oder das kann ich vielleicht noch nicht, aber das stachelt mich gerade an und jetzt will ich erst recht allen zeigen, dass auch ich das kann?
Ich war schon immer total sportlich, auch als Kind schon. Ich bin das vierte Kind meiner Eltern und habe eigentlich mit meinen Brüdern auf dem Bolzplatz angefangen, Fußball zu spielen. Und auch da war es schon immer so, dass die Kinder wurden einfach aufgeteilt in die Mannschaften. Damals war es ja auch noch so auf dem Dorf, man hat teilweise 11-11 gespielt. Also es ist nicht mehr so wie heute, dass irgendwie die Dorfplätze total entleert sind und jeder nur noch vor seinem Fernseher sitzt oder vor seiner Spielekonsole, sondern früher haben wir noch richtig, richtig große Mannschaften zusammengestellt. Und so habe ich auch immer gerne Sport gemacht, auch zum Beispiel zur Ergotherapie, was ja eine Therapie für Schwierigkeiten, für Behinderungen und auch für Krankheiten ist. Mit viel Bewegung, da habe ich auch immer schon gerne mitgemacht. Und habe dann, wie gesagt, die Paralympics 2008 im Fernsehen gesehen. War vorher schon mit der Realschulzeit praktisch in der Leichtathletik AG. Nachdem ich die Paralympics im Fernsehen gesehen habe, habe ich zu meinen Eltern, wie es eben schon erwähnt wurde, gesagt, ich möchte auch mal Sport im Fernsehen machen. Also ich fand das so faszinierend, dass einfach dort die Leute sind im Fernsehen und ich denen zugucke. Und ja, das habe ich dann gesagt und so wie Eltern sind und wie Eltern mit Kindergedanken eben umgehen, die haben gesagt, ja, ne?
Also, ja, klar, Michael, wird genau, schon.
Mhm. Genau so. Und ich habe das dann irgendwie scheinbar mehrfach gesagt, bis meine Eltern mich dann im April 2009 zum ersten Mal im Leichtathletikverein in Trier angemeldet haben. Und auch da war es zuerst so, dass die Kinder da nicht so cool zu mir waren in den ersten Trainingseinheiten und ich dann auch gesagt, ich glaube in der zweiten Trainingseinheit war das, wo ich dann gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, das gefällt mir hier nicht und ich gehe dann wieder. Und dann hat meine Mutter hat dann zu dem Trainer gesagt, na, ich nehme sie jetzt wieder mit, es gefällt ihr nicht und sie wird da wohl geärgert. Und dann hat der Trainer gesagt, nix, sie gehen hier nicht, wir regeln das und das wird schon. Und das war am Ende tatsächlich beim Postsportverein Trier mein Glück, dass dieser Trainer eben gesagt hatte, hey, ich schaffe das, ich helfe dir und ich sensibilisiere auch die anderen Kinder dafür. Und dann war es super. Also dann habe ich angefangen, ja, besser zu werden. War dann im ersten Jahr, also 2009, schon bei einem Jugendländercup. Den gibt es so im Behindertenbereich. Das ist über die Länder, Landesverbände organisiert. Und dann war ich auch bei der Deutschen Meisterschaft, bin dann auch gleich Deutsche Meisterin geworden im Dreikampf. Und war dann tatsächlich 2010 zum ersten Mal bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft dabei.
Ey, und Wahnsinn.
Ja, also Wahnsinn. Es war echt ein, so zurückblickend war es, ging das so schnell. Also ich weiß noch, mein erster Zeitungsartikel im Trierischen Volksfreund damals hatte die Überschrift Traumziel Paralympics. Und ich war so stolz, dass das ein Zeitungsartikel von mir dort in der Zeitung war. Dass es aber dann wirklich schon 2012 mit den Paralympics funktioniert, mit der Teilnahme, da hätte ich niemals mit gerechnet. Also es war für mich wirklich immer nur so ein Traum, also so ein kompletter Kindergedanke eben. Ja. Aber dass es dann wirklich irgendwann mal so zur Realität wird, hätte ich damals noch nicht gedacht.
Was hat es dir denn eigentlich damals bedeutet, als du zum ersten Mal auf andere Parasportlerinnen und Parasportler getroffen bist? Weil wir hatten hier im Podcast zum Beispiel auch schon Edina Müller zu Gast, die ja Rollstuhl-Basketballerin lange war, mittlerweile Parakanutin, ist auch schon doppelt Gold gewonnen hat bei Paralympischen Spielen. Und sie hat mir erzählt, sie hat ja mit 16 durch eine Fehlbehandlung ihre Querschnittslähmung, Lähmungsdiagnose damals bekommen. Und das war für sie natürlich ein Schock, da ist eine Welt untergegangen. Gleichzeitig meint sie, durch den Sport und durch die Verbindung mit anderen Rollstuhlsportlerinnen und Sportlern hat sie wieder zurück ins Leben gefunden. Das hat ihr super viel Kraft gegeben. Wie war das bei dir, eben deine erste Begegnung mit Parasportlerinnen und Sportlern?
Ich fand es einfach cool, nicht besonders zu sein. Also es war was völlig Normales, eine Behinderung zu haben. Und es war auch bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich mit anderen Parasportlern in Verbindung stand, hatte ich kaum Kontakt auch zu Menschen mit Behinderung. Wir haben zwar in der Nachbarschaft auch ein Mädchen mit geistiger Behinderung gehabt, aber sonst hatte ich keine großen Berührungspunkte. Und es war dann für mich natürlich immer so, dass ich krass anders war als alle anderen um mich herum. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt ja auch noch ganz andere Behinderungen und auch Behinderungen, die viel weniger können als ich. Manche Menschen mit Behinderungen, die aber auch noch mehr können als ich. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die dieselbe Behinderung haben wie ich, die sich aber ganz anders auswirkt, wodurch sie vielleicht manche Sachen anders machen oder weniger gut können als ich oder besser können als ich. Und es hat mir einfach gezeigt, dass ich komplett normal bin, also dass alles irgendwie normal ist und jeder Mensch normal ist. Und das hat mir, glaube ich, auch so ein Stück weit Selbstbewusstsein gegeben. Also einfach weiterzugehen und auch diese Phase, die ja noch nicht so lange her war mit dem Mobbing in der Grundschulzeit, dass das einfach ja eine Zeit war, die aber gar nicht so, wie soll ich sagen?
Die für dich vielleicht an Bedeutung so ein bisschen, also die, genau, die ja. Tragweite des Ganzen, die Schwere des Ganzen ist so ein bisschen kleiner genau, geworden, dadurch, ja. dass du dir dachtest, haben andere auch erfahren.
Ja.
Sind auch drüber hinweggekommen ja. und heute stehst du ganz woanders im Leben.
Genau, ja.
Ich finde es ja auch total spannend und toll, dass du jetzt eben auch im Nachhinein sagst, ich gehe an Schulen ehrenamtlich, um dafür zu sorgen, dass vielleicht die nächste Maike im Schulunterricht nicht mehr solche Mobbing-Erfahrungen macht.
Genau, ja.
Was erlebst du da, wenn du eben auf Schulklassen triffst und denen von deinem Weg erzählst?
Ich finde es total schön zu sehen teilweise, wie wirklich normal das auch ist. Also ich war jetzt vor kurzem erst wieder in der Schule, auch in Trier, in der Grundschulklasse, in einer vierten Klasse. Und die habe ich stelle immer die Frage, hey, was ist eigentlich normal? Und viele, auch Erwachsene, kennen darauf überhaupt keine Antwort. Und dann sage ich genau, weil es keine Definition von normal gibt. Natürlich sagt man irgendwie mit dem, wie sagt man denn, Status mitgehend. Also
Mainstream.
Genau, ja. Also
Durchschnitt.
Genau, mit dem Durchschnitt, also das, was halt der Durchschnitt kann, musst du auch können. Aber am Ende sagen auch die Kinder und ganz viele Kinder, es ist alles normal, egal welcher Religion man angehört, egal ob man eine Behinderung hat oder nicht, ob man eine Brille trägt, ob man Hörgeräte trägt, es ist alles irgendwie normal und jeder kann irgendwie was, man könnte auch anfangen bei, hey, ich mag Schokolade, aber der andere mag lieber Gummibärchen. Das ist, jeder ist irgendwie normal und ich finde es schön, also ich habe auch so ein Stück weit das Gefühl, dass mittlerweile dieses Mindset so ein bisschen größer geworden ist, also dass man das Mobbing an sich in Schulen gar nicht mehr so ein Thema hat, weil viele mittlerweile dafür sensibilisiert sind. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir eben mittlerweile wenigstens ein Stück weit in Richtung Inklusion gehen und auch viele behinderte Menschen in den normalen Schulen auch mit integrieren, soweit es eben möglich ist. Und dass eben die Kinder an sich auch schon merken, dass jeder irgendwie in der Klasse mit integriert wird, egal was er hat.
Ja, und ich glaube, genau das ist es, drüber reden, Sichtbarkeit schaffen, sichtbar sein
genau.
Und so sensibilisiert man für das Thema und fängt eben auch viele ein oder spricht Leute an, die ähnliche Erfahrung vielleicht gemacht haben oder ja. denen es ähnlich geht. Von einem guten Freund von mir, die kleine Tochter zum Beispiel, die hat eine Hand, die nicht komplett ausgebildet ist. Mhm. Und natürlich kriegt sie das mittlerweile auch mit im Kindergarten und so, dass dann mal Sprüche kommen oder so in der Kita, da kommt dann schon mal so ein blöder Spruch oder so. Und dann hat sie aber letztes Jahr zum ersten Mal aktiv die Paralympischen Spiele im Fernsehen cool. gesehen und hat sich so gefreut, ja. als dann jemand Tischtennis gespielt hat mit einer ganz ähnlichen Hand, wie ihre ja. Hand ist. Und dann hat sie auch noch zu ihrem Papa gesagt, guck mal Papa, das könnte ich auch.
Ja. Auf jeden Fall.
Und das fand ich dann toll. Und deswegen, ja also Sichtbarkeit ist ganz, 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 ganz wichtig und essentiell. Mhm. Wenn wir jetzt gucken, also du bei den Paralympischen Spielen letztes Jahr, wo du Gold geholt hast und Bronze geholt hast, das war ja eben alles auf dem Fahrrad. Jetzt hast du aber gerade ja selber schon gesagt, du hast eigentlich mal mit der Leichtathletik angefangen. Wie ging denn eigentlich dein Weg dann von 2009 noch in Trier mit der Leichtathletik gestartet, dann Deutsche Meisterschaft und so weiter, dann eben irgendwann hin zum Fahrrad?
Das war tatsächlich eine Sprunggelenksverletzung, die ich schon vor 2012, also vor den Paralympics in London, bekommen habe. Und mit der ich aber noch irgendwie versucht habe, bis einschließlich 2016, bis einschließlich Rio durchzukommen und der Leichtathletik auch treu zu bleiben.
Obwohl du Schmerzen hattest und eine Verletzung hattest. Hast du Zähne zusammengebissen und gesagt, ich will das aber.
Ich hatte tatsächlich tägliche Schmerzen. Ich wurde auch 2012 und 2013 zweimal operiert. Und man hat festgestellt, dass das Sprunggelenk wahrscheinlich behinderungsbedingt nie ausgebildet war. Das hat man am offenen Fuß dann gesehen. Das Sprunggelenk hat eben einfach eine Kuhle. Und das Problem ist, dass mein Wadenbein mit jedem Schritt, den ich eben schnell mache, also jedes Mal, wenn man sprintet, ist man ja eher auf dem Vorfuß unterwegs und das haut eher so aufs Sprunggelenk. Und die Belastung ist halt viel größer als beim normalen Laufen und Gehen. Und da, wie gesagt, haut das Wadenbein eben immer in das Sprunggelenk rein und das hat unfassbare Schmerzen bereitet.
Aber warum hast du trotzdem weitergemacht?
Tja, ich glaube, dann habe ich schon auch so einen kleinen Dickschädel und natürlich auch den Ehrgeiz, den ich mitbringe und das Durchhaltevermögen zu denken, okay, das wird jetzt in den nächsten Monaten. Das hat sich bei mir halt leider nicht ergeben. Wie gesagt, wir haben es ja dann noch mit OPs immer noch mal probiert, aber das hat sich dann nicht mehr ergeben. Und dann habe ich das Ziel Rio noch gehabt und habe gedacht, okay, das mache ich jetzt noch, solange es geht. Hatte davor aber auch schon viele Trainingsabrisse und Trainingslücken, weil ich eben teilweise nicht trainieren konnte. Es war so, dass ich über Jahre morgens aufgestanden bin und meinen Fuß erstmal warm gehen musste, weil ich schon morgens beim Aufstehen solche Schmerzen hatte, dass ich eigentlich gar nicht auftreten konnte. Also das war schon, rückblickend kann ich mich an die Schmerzen ja nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass es richtig krass war. Also die Experten, also die Fachärzte haben mir prophezeit, dass wenn ich so weitermache mit 30 so eine Arthrose im Fuß habe, dass ich nicht mehr werde gehen können. Und da habe ich dann gedacht, ja, okay, dann sollte ich vielleicht doch mal
doch was
überlegen, genau. Und bin dann aber dadurch, dass ich eben viel auch im Alternativtraining, im Wasser und auf dem Rad unterwegs war und Triathlon immer schon cool fand, bin ich erstmal zum Triathlon gewechselt und habe 2 Jahre Triathlon gemacht. Und da könnte man jetzt auch sagen, da ist ja Laufen dabei. Aber da ist eben dieses Ding, erstens bin ich schon viel auf dem Rad und im Wasser auch unterwegs. Und gerade das Wassertraining war auch echt gut für den Fuß, rein was die Lymphe betrifft und so. Und zusätzlich dazu ist eben dieses Laufen, was beim Ausdauerlaufen, da bist du nicht so ganz krass auf dem Vorfuß unterwegs wie beim Sprint, was 400 Meter und Weitsprung einfach brauchen. Und deswegen war das lange und langsame Laufen, in Anführungszeichen, schon besser für mich. Ich habe dann, wie gesagt, zwei Jahre Triathlon gemacht und habe mich dann aber zum Rad oder für Radsport spezialisiert. Und ich glaube, mittlerweile sagen zu können, dass es rein sportlich gesehen die beste Entscheidung meiner Karriere war.
Ich wollte gerade sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe aber auch gehört, dass du tatsächlich diese Spezialisierung auf Radsport gemacht hast, weil damals bei Paralympischen Spielen Triathlon im Sommer nicht angeboten wurde.
Genau.
Und du dann gesagt hast, ja gut, okay, dann switche ich nochmal die Sportart. Dann ist das so.
2020 hätte ja Tokio eigentlich stattgefunden und 2018 wurde dann bekannt gegeben, dass meine Startklasse nicht paralympisch wird. Das heißt, ich hatte bis dahin schon 2 Jahre jeden Tag trainiert, mich aufgeopfert und das war natürlich ein Krisenloch, in das ich hineinfiel.
Was geht da in einem vor, wenn du sowas, und wie hast du das erfahren? Da siehst du dann irgendwann ein Update bei denen auf der Homepage oder was und dann siehst du, okay, gut, ich kann nicht dabei sein.
Mein damaliger Bundestrainer hatte mich angerufen und hat gesagt, Maike, es tut mir unheimlich leid, weil ich ja auch eine erfolgreiche Athletin war und er wusste, was er eigentlich verliert. Aber er hat gesagt, er kann es nicht ändern. Die Entscheidung steht so fest und man kann jetzt auch nicht irgendwie was daran ändern. Und er hat mir dann alles Gute gewünscht. Mehr konnte er auch nicht machen. Ich konnte in dem Moment auch nichts sagen. Also ich glaube, das Telefonat war sehr einseitig, weil ich einfach so enttäuscht war. Und ich brauche dann, egal, so bin ich auch bis heute, egal was mir passiert oder welchen Schicksalsschlag ich auch habe, ich muss mich erstmal zurückziehen. Ich brauche erstmal Zeit für mich, um wirklich über mich nachzudenken, wo mir auch keiner irgendwie, die Ratschläge von außen sind immer super gut gemeint und mit Sicherheit will mir da keiner was Böses, aber ich brauche immer die Zeit für mich, um wirklich zu wissen, was will ich eigentlich, also ich, Maike. Und so habe ich mich eben dann auch zurückgezogen und habe dann überlegt, ob ich meine sportliche Karriere komplett aufgebe, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach auch schon in einem Alter war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt könnte ich dann auch normal in einem normalen Beruf nachgehen. Da habe ich dann innerhalb der Monate gemerkt, dass ich schon dem Wettkampfsport noch treu bleiben will, dass es einfach meine Leidenschaft ist, mich auch zu messen mit anderen. Und nicht nur mich mit anderen zu messen, sondern mit mir selbst, also über mich hinauszuwachsen. Wie gesagt, dieser Wettkampfsport und alles, was ich so im Sport bis dahin schon erlebt hatte, wollte ich nicht gleich aufgeben. Und ich wusste eben auch, dass ich grundsätzlich ein großes Talent mitbringen darf. Also, dass mir da einfach auch viel geschenkt wurde, was ich nicht so einfach weggeben wollte.
Trotzdem krass aber, dass du eben aus dir heraus die Motivation gefunden hast, wieder quasi von vorne anzufangen. Also wenn man so guckt, wie oft du wirklich so deinen Weg für dich selbst neu erfinden musstest und neue Kraft sammeln musstest, um weiterzugehen, um dich aus dem Loch wieder rauszuziehen. Was würdest du denn anderen Leuten raten, vielleicht auch aus ganz anderen Bereichen, auch Menschen, die jetzt zuhören, die vielleicht keinen Sport machen, aber die auch irgendwie Schlag irgendwie gerade in die Magengrube verspürt haben, auf beruflicher oder privater Ebene, wo du sagst, okay, wenn ihr auch mal so wie ich damals irgendwie denkt, okay, das geht gerade irgendwie alles nicht mehr weiter, dann besinnt euch auf was? Auf das gute Mindset, auf die innere Stärke?
Es ist auf jeden Fall total schwierig. Also ich hatte in meinem Leben und auch bis kurz vor Paris einige echt tiefe Tiefschläge. Und für mich war es dann auch nicht immer einfach, da wieder rauszukommen. Und auch im Nachhinein denke ich, boah krass, was hast du da eigentlich geleistet? Und wie hast du das überhaupt geschafft? Aus welcher Kraft hast du das geschafft? Aus welcher Kraft hast du es auch noch überhaupt geschafft, eine Goldmedaille jetzt einzufahren? Und für mich rückblickend, also ich bin mittlerweile sehr reflektiert und für mich war es immer wichtig, auf meinen Grundstein zu gucken. Also wer ist da, wenn alles wegbricht, wer ist noch für mich da? Und für mich war das immer meine Familie, die immer total für mich da war und die mich auch aus jeder Lebenslage irgendwie total rausgeholt hat. Und dann war es für mich immer so der Gedanke, okay, ich gehe jetzt erstmal weiter, egal wohin und auch wenn ich die Richtung noch nicht kenne, ich gehe erstmal weiter. Also dann sich wirklich zu sagen, okay, jetzt versuche ich diesen Weg und egal, vielleicht ist das ein komplett anderer Weg, vielleicht konzentriert man sich erstmal auf was komplett anderes und geht ein Eis essen oder trifft sich mit Freunden oder fährt auch einfach mal für ein paar Tage weg. Also ich habe mich auch schon oft einfach auf mein Rad gesetzt und habe mir ein Hotel gebucht in 100 Kilometer Entfernung und oder 80 Kilometer Entfernung und bin dann einfach dorthin gefahren und habe dann, als ich dann dort war, habe ich überlegt, okay, wo willst du jetzt hinfahren? Und dann bin ich zum nächsten Hotel gefahren und so habe ich mal 3, 4, 5 Tagestouren gemacht, was mir einfach total viel gegeben hat und wo man auch viel, viel nachdenken kann und wo man auch mal einfach weinen kann und es sieht keiner. Also ich glaube, sowas braucht man auch hin und wieder mal. Aber wie gesagt, das Wichtige ist einfach, immer weiter zu gehen.
Maike, ich denke gerade die ganze Zeit, während ich dich angucke, immer so in Schlagzeilen, weil du so viele gute Sachen sagst und ja eben selbst gesagt hast, wie stolz du warst, als du den ersten Artikel über dich gelesen hast mit Traumziel Paralympics. Man könnte bei dir auch schreiben, Maike Hausberger, aufgeben ist nie eine Option oder Maike Hausberger, es ist immer jemand für dich da. Also so bei dir, mir fallen da gerade viele Schlagzeilen ein. Wir gucken jetzt aber erstmal in unserer schönen Rubrik die Taschenkontrolle einmal in deine Sporttasche rein, ja, die du ja mitgebracht hast. Es ist eigentlich ein großer Rucksack, ja, mit Team Deutschland natürlich drauf. Germany steht da an der Seite.
Ja.
Was hast du alles dabei? Was brauchst du zum Training?
Also, wenn ich meine Tasche aufmache, dann kommt zum ersten Mal ein bisschen Duschzeug zum Vorschein.
Gut, also, duschen ist immer gut nach dem Training.
Ja, durchaus. Dann Kraftschuhe, die ich meistens zum Krafttraining brauche.
Und ich sehe da noch ein beigefarbenes Handtuch.
Genau, ja, zum Duschen. Und ich habe tatsächlich immer noch meine Startnummer von Paris 24 in der Tasche. Also das hier ist, yeah, die Startnummer. Da steht auch unten noch Paris 24.
148.
Genau, ja.
Und die hast du jetzt immer als Glücksbringer dabei?
Ja, die habe ich tatsächlich. Die hat irgendwie nie den Weg rausgefunden aus der Tasche. Und so war es immer dann dabei. Ja, und dann habe ich normalerweise immer einen Shake für nach dem Training noch da und eine Flasche Wasser, irgendwie so ein bisschen Versorgung und tatsächlich, was ich auch immer dabei habe, ist ein kleiner Engel, den mir meine Mama, glaube ich mal, zum 18. Geburtstag geschenkt hat und seitdem ist der tatsächlich auch immer, sieht doch schon ein bisschen ramponiert aus, aber ist halt so ein Tonengel und der ist immer überall mit dabei in jeder Tasche.
Wie wichtig ist das Thema Glaube für dich und dein Leben?
Es ist mir schon sehr wichtig. Ich bin jetzt auch nicht, ich sag mal, nicht skepsislos. Also ich weiß schon, dass vielleicht sowas mit unbefruchteter Empfängnis nicht so ganz sein kann. Aber ich finde, der Glaube an sich bringt mir einfach so ein Stück Geborgenheit einfach und ich finde es total beruhigend zu wissen, dass da jemand ist, der einfach, oder daran zu glauben, dass da jemand ist, der einfach einen Weg für uns regelt, der, selbst wenn du auch, selbst wenn praktisch niemand mehr da ist und du alleine zu sein scheinst, du kannst immer mit irgendjemandem reden, ob du jetzt mit dir selbst redest oder ob du mit Gott redest, das darfst du ja für dich selbst entscheiden. Aber ich finde es beruhigend zu wissen, dass dort immer jemand da ist, dem ich einfach alles sagen kann und der gegebenenfalls auch, wie gesagt, für Gerechtigkeit sorgt in vielen Fällen. Und darüber hinaus finde ich es total schön, auch das, was wir in der Gemeinde tun, also dieses ganze Miteinander. Ich finde immer, in der Gemeinde findet man die sozialsten Menschen teilweise.
Das heißt, bei euch in der Gemeinde bist du auch richtig aktiv.
Für mich macht das einfach vor allem den Glauben aus, die Gemeinschaft, die ich finde, also die ich dann auch neben dem Sport habe, abseits der Familie, also meine Familie wohnt in Trier. Da kann ich nicht einfach mal irgendwie nachmittags, wenn mir langweilig ist, mal rüberfahren. Und dann habe ich aber hier eben eine Gemeinschaft, die mir total viel Halt gibt.
Hast du, als du bei den Paralympischen Spielen in Paris warst, gebetet dafür, dass du Gold holst?
Ich habe gebetet, dass ich an dem Tag das Beste aus mir rausholen kann, was in mir ist. Ich weiß, dass, du kannst die Leistung der anderen nicht beeinflussen. Und ich fand es egoistisch, zu beten, dass ich die Goldmedaille...
Dass die anderen schlechter sind.
Genau. Okay. Dass ich die Goldmedaille gewinne, fand ich egoistisch. Und deswegen habe ich gebetet, dass der liebe Gott mir eben die Kraft gibt, die ich brauche, um an diesem Tag das Beste aus mir herauszuholen. Und am Ende war es tatsächlich genauso.
Ja, am Ende hast du Bronze geholt und Gold, genau, bei den Paralympischen Spielen. Du hast hinterher gesagt, dass es einen Goldschmied gibt, dem du da sehr viel zu verdanken hast, nämlich dein Trainer, von dem du gerade schon erzählt hast, Markus Wehner. Und von dem habe ich dir auch was Kleines mitgebracht.
Ach so?
Ich habe nämlich hier immer Audiobeweise für meine Gesprächspartnerin mit dabei,
okay,
für ihre Karriere. Und von Markus Wehner soll ich dir Folgendes mitgeben.
Audiobeweis.
Hey Maike, hier ist Markus. Ich freue mich, dass du beim Podcast Sportshow F dabei bist. Und ich wurde gebeten, ein paar Sätze oder ein paar Momente aus Paris hier dir mitzuteilen, was mir so hängen geblieben ist. Und da kann ich eigentlich nur positiv zurückdenken, was das Ganze in Paris angeht. Gibt es ein paar Momente, die da hängen geblieben sind. Einmal dein Weltrekord in der Einerverfolgung, in der Qualifikation. Auch wenn es nachher im Finale vielleicht auch nur zu Platz 4 gereicht hat, in Anführungsstrichen nur, wussten wir ab da, dass du eigentlich in einer absoluten Topform bist. Und das ist ein Moment, der mir sehr hängen geblieben ist, weil wir uns alle sehr gefreut haben, dass die Form passt, weil die Zeit davor ja auch nicht unbedingt leicht war. Und ja, ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an die Emotionen in der Qualifikation, die beim ganzen Team dann auf einmal da waren, als der Weltrekord da stand, auch wenn wir eigentlich noch nichts gewonnen hatten. War es auf jeden Fall ein richtiger Gänsehautmoment. Und letztendlich hast du dir auch zwei Tage später ja dann die Bronzemedaille über die 500 Meter geholt. Da ist eine echte Last bei mir abgefallen, bei dir, das hat man gesehen. Und es war einfach auch ein Türöffner fürs ganze Team. Und was auch noch bei unserer ganzen Familie hängen geblieben ist hier zu Hause in Berlin, ist das Interview mit Markus Philipp in der Sportschau, glaube ich, war das, in der ARD, wo du dich geäußert hast zu meiner Frau Mareike und der ganzen Familie. Und wenn ich daran denke, kommen mir fast schon wieder die Tränen jetzt, weil es einfach ein so besonderes und ehrliches Interview war. Ja, das sind so die Momente, die bei mir hängen geblieben sind. Und ich danke dir dafür recht herzlich und hoffe, dass unser Weg trotzdem noch weitergeht, jetzt aktuell auch. Und ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Bleib genauso, wie du bist und zieh dein Ding durch. Viel Spaß noch beim Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.
Voll schön. Ja, das ist Markus.
Jetzt fragen sich natürlich viele, was hast du denn damals über seine Frau gesagt in dem Interview?
Ich habe mich tatsächlich bedankt bei ihr, weil ich genau weiß, dass eben nicht nur meine Familie und die Familie des Athleten eben auch viel wegstecken muss und gerade in der Vorbereitung viel für den Athleten arbeitet, sondern genauso auf der anderen Seite auch die Familie des Trainers alles für den Trainer gibt, weil auch der Trainer steht am Ende in Paris und bei seinem größten Event. Und es ist ganz oft so, dass der Trainer so das Licht, also so aus dem Licht rückt, weil eben natürlich der erfolgreiche Athlet dort eigentlich im Mittelpunkt dann steht. Aber, und das finde ich eigentlich immer total schade, weil ohne den Trainer wäre ich definitiv nicht da. Und ohne Markus wäre ich definitiv nicht nach Paris gefahren. Also es gab da eine Handvoll Menschen, die mich nach Paris am Ende getragen haben. Also er hat es auch gesagt, die Zeit vor Paris war für mich alles andere als leicht. Und ich habe mehrfach dran gezweifelt, ob ich überhaupt die Leistung noch bringen kann und aus welcher Kraft ich überhaupt noch fahren soll.
Was war denn da los vor Paris? Warum hast du so an dir gezweifelt?
Ja, ich hatte damals, ich kam eigentlich ursprünglich nach Stuttgart, weil ich hier eine Beziehung hatte, die sich allerdings leider aufgelöst hat und nicht so ganz schön geendet hat. In dem Fall war es allerdings 4 Wochen vor Paris und jeder kann sich vorstellen, was es mit einem macht, wenn man eigentlich in einer Ausnahmesituation ist und dann ja praktisch fallen gelassen wird. Wegen der Nominierung, das war dann einfach für mich total, ja, die Situation war total schwierig. Ich wusste auch hier erstmal gar nicht wohin, weil ich dort auch gewohnt habe. Bin dann erstmal wieder zurück zu meiner Familie und dann noch mit Liebeskummer und kurz vor Paris, diesem Ganzen, was dann dazugehört. Ich habe in den 4 Wochen vor Paris habe ich 5 Kilo abgenommen, weil ich nicht mehr gegessen habe, weil ich einfach auch keinen Appetit mehr hatte. Ich bin mit meinem Vater, weiß ich noch, durch die Supermärkte, war einkaufen und mir wurde schlecht bei dem Blick von Lebensmitteln. Das war einfach alles andere als gut für hinsichtlich Leistung zu erbringen.
Ja, ich glaube, das kann sich ja auch jeder vorstellen, der schon mal Liebeskummer hatte. Ich meine, da kann man sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren, aufs Studium konzentrieren. Wie sollst du dich auf einmal auf den Sport konzentrieren? Genau, und das so kurz vor den wichtigsten Wettkämpfen in deinem Leben.
Ja, und das ist ja dann auch nicht nur einfach so, okay, ich gehe da jetzt hin, ich habe eine Arbeit, ich gehe da hin und setze mich da wenigstens hin, sondern ich muss ja wirklich mich nicht nur mental dazu überwinden, sondern auch körperlich, weil ich ja eine körperliche Leistung noch dazu bringen muss. Und da wusste ich tatsächlich einfach nicht mehr, wie ich das jetzt machen soll. Zusätzlich dazu habe ich ja vorher 5 Jahre in Cottbus gewohnt und hatte auch da eine sehr schwierige Zeit. Und mein Trainer damals in Frankfurt-Oder, es war das letzte Trainingslager vor Paris. Und mein Trainer hatte tatsächlich Sorge, ob ich mich in den Flieger setze nach Paris. Und fragte mich dann, wir haben uns in Frankfurt-Oder zusammengesetzt und dann guckt er mich an und sagt, Maike, ich frage dich jetzt was und ich nehme deine Antwort an. Und dann sagte er zu mir, willst du Paris fahren oder nicht? Und dann alles in mir hat geschrien, ich will's nicht, ich kann nicht mehr. Und ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen, weil ich wusste, wenn ich jetzt sage, ich fahre Paris nicht, dann ist das endgültig. Dann habe ich gesagt, Markus, ich werde dir jetzt nicht sagen, dass ich Paris nicht fahre. Aber ich habe im Sport oft gelernt, dass ich sportlich nur erfolgreich sein kann, wenn ich Dinge über mich ergehen lasse, die mich menschlich kaputt machen. Und das war eben ein Punkt, an dem er natürlich auch geschluckt hat und wo er gesagt hat, okay, das ist krass und wir müssen jetzt hier irgendwie weitergehen. Deswegen, wie gesagt, ich bin meinem Trainer unheimlich dankbar, genauso wie meiner Familie und einer Handvoll Menschen, die eben gerade auch in der Zeit total bei mir waren und ja, alles dafür gemacht haben, dass es mir gut ging.
Und du hast es eben gemacht, du bist nach Paris gefahren, bist dann da gefahren, erst zu Bronze und dann eben tatsächlich einfach zu deiner Goldmedaille. Ja. Und wir hören mal nochmal in den Moment rein, als du verstanden hast, dass es sich am Ende alles gelohnt hat, alle Kraft, alle Tränen, die es dich gekostet hat, alle Mühe, es hat sich gelohnt. Und das hier hast du damals noch an der Rennstrecke im Interview gesagt, als du wusstest eben, du hast Gold geholt.
Audiobeweis.
Ich habe aktuell immer noch seit der Bronzemedaille keine Worte für das, was ich hier leiste. Die letzten Jahre waren echt mega hart und ich habe mehr als einmal ans Aufgeben gedacht. Und ja, das hier ist einfach geil.
Wir haben hier im Podcast schon öfter von Sportlerinnen gehört, die gesagt haben, dass sie gerade aus Niederlagen oder aus schlechten Phasen Kraft ziehen konnten, um dann über sich selbst hinauszuwachsen. Glaubst du, dass rückblickend, so schlimm diese Wochen vor den Paralympischen Spielen auch waren, die dann doch dich irgendwie noch mal so ein bisschen befeuert haben? Und sei es einfach nur so in diesem, und jetzt zeige ich es dir und ich zeige mir, was in mir steckt.
Ja, genau. Also das war auch das, was ich eben schon angedeutet habe mit einfach erst, also was ich einfach allen mitgeben kann, geh erst mal weiter. Es kommt, irgendeine Tür öffnet sich und wenn ich was aus Paris und aus der Zeit vor Paris gelernt habe, dann, dass ich niemals alleine bin und dass eben dort immer jemand ist, dem ich wichtig bin und der auch will, dass es mir gut geht. Und da gibt es für jeden Menschen mindestens einen Menschen, der einem dann wichtig ist. Und wenn ich was gelernt habe, wie gesagt, dass ich erstens nie alleine bin und dass ich auch wenn ich in dem tiefsten Loch zu stecken scheine, dass ich alles erreichen kann, was ich mir erwünsche oder erhoffe, wenn ich nur weitergehe und wenn ich einfach nur versuche, das Beste einfach aus mir herauszuholen.
So, und seit den Paralympischen Spielen gab es ganz, ganz viele Glückwünsche von allen möglichen Seiten, selbst von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der dir das silberne Lorbeerblatt verliehen hat, die größte Auszeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland für Sportlerinnen und Sportler hat. Was war das damals für ein Gefühl, die zu bekommen?
Ich konnte ja leider nicht vor Ort sein, weil ich krank war. Mir wurde sie dann nachgeschickt. Und als ich das dann so gelesen habe, zuerst dachte ich, na gut, das ist halt eine Urkunde. Und als ich das dann doch so gelesen habe, dachte ich, oh, das ist schon eine richtige Ehre, das in der Hand halten zu dürfen mit der Unterschrift vom Bundespräsidenten. Und ich weiß immer, wenn auf irgendeiner Urkunde mein voller Name steht, sprich auch mit dem Zweitnamen, dann ist es was ganz Besonderes, weil der steht eigentlich nur im Ausweis. Und es war echt total besonders. Und überhaupt alles, was ich bisher erleben durfte seit Paris, ich bin da einfach so dankbar dafür, dass es so gekommen ist und für alles, was ich da erleben durfte und erreichen durfte und auch rein nicht nur sportlich, sondern eben auch dieses Zwischenmenschliche. Das Team, was mich dorthin geführt hat, die Leute, die sich so mit mir gefreut haben, da haben Menschen für mich geweint, die ich nicht mal kenne. Und ich habe gedacht, was habe ich hier eigentlich losgetreten? Also das zu spüren, also dieses Zwischenmensch, diese Sympathie für mich zu spüren, die Medaille, sage ich immer, ist nur das Symbol des Erfolgs. Aber was dahinter steckt, hinter dieser Medaille, das wissen eben nur ganz wenige Menschen und das weiß vor allem ich. Und das hat mich in Paris geprägt für die Zukunft, dass eben dass es nie eigentlich nur auf die Erfolge ankommt, sondern was hauptsächlich dahinter steckt.
Und dahinter steckt eben unglaublich viel Arbeit, die du reinsteckst, unglaublich viel, aber tatsächlich auch Finanzielles, was man reinstecken muss. Da bist du eine der Sportlerinnen, die immer ganz offen darüber redet, dass man eben vom Leistungssport nicht unbedingt, nur weil man Weltspitze ist, dann auch gut leben kann. Du selbst hast mal gesagt, Deutschland ist ein Entwicklungsland, was den Leistungssport betrifft. Wie meinst du das genau?
Das fängt ja bei einem anderen Punkt an, beziehungsweise bei einem ähnlichen Punkt. Die meistgestellteste Frage in Interviews, gerade nach Paris, war mir gegenüber, weshalb ist ein bevölkerungsärmeres Land wie die Niederlande im Medaillenspiegel über Deutschland und weshalb rutscht Deutschland jedes Jahr immer weiter im Medaillenspiegel nach unten? Und da muss ich einfach sagen, weil Deutschland ein Entwicklungsland ist, weil Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern nicht so viel für ihre Athleten tut. Wir können von Glück reden, dass wir die deutsche Sporthilfe haben die Landessporthilfen, die uns überhaupt ermöglichen. Und ich bin jetzt in der rheinland-pfälzischen Sporthilfe mittlerweile ab diesem Jahr. Und die ermöglichen es mir überhaupt erst, den Sport so machen zu können. Aber auch das, sowohl die rheinland-pfälzische Sporthilfe als auch die deutsche Sporthilfe, sind Stiftungen. Das bedeutet, die sind angewiesen auf Gelder von außerhalb. Und wenn dort mal ein großer Sponsor abfällt, dann können auch die Stiftungen nicht mehr für uns bürgen. Also die können uns das Geld einfach dann nicht mehr geben. Und da sage ich, wenn ihr mehr Medaillen wollt und wenn ihr wollt, dass wir mehr Leistung bringen und im Medaillenspiegel auch weiter wieder nach oben rutschen, dann, liebes Deutschland, musst du was für uns Athleten tun. Und das wäre eben eine grundsätzliche Absicherung, die es uns eben auch ermöglicht, ohne mentalen Druck, der natürlich, wir sind alles Leistungssportler, wir stecken nicht den Kopf in den Sand, weil wir irgendwie nicht mehr wissen, wie es weitergeht, sondern wir sind ja schon so veranlagt, dass wir eben zum Durchhalten einfach veranlagt. Aber es ist natürlich immer ein mentaler Druck da, dass wir Leistung bringen müssen, weil unsere Sporthilfe einfach immer nur vom 1.1. bis zum 31.12. uns gesichert ist, mehr oder weniger gesichert ist. Sprich, wenn Sponsoren abfallen bei der Stiftung, kann es auch mal sein, dass wir innerhalb eines Jahres plötzlich kein Geld mehr bekommen oder weniger Geld, was dann natürlich auch, du kannst halt damit nie planen.
Das also heißt, man hat immer unterschwellig so ein bisschen Existenzängste.
Immer, ja, durchaus. Also ich denke auch, dass ich da nicht die einzige Athletin bin, bei der das so funktioniert. Oder bei der das so ist. Und natürlich kann man sagen, wir müssen einen Job erlernen, wir müssen uns um unsere Ausbildung kümmern, um einen Plan B. Ja, das können wir und das müssen wir auch. Da stehe ich auch dafür ein, dass wir da auch für uns selbst verantwortlich sind. Aber wenn wir eben den Leistungssport so machen, dann können wir nicht einem Vollzeitberuf nachgehen. Also das funktioniert eben beides nicht. Und es gibt zwar auch Stellen, Sportförderstellen sogenannte, die allerdings im Parasport noch mal weniger sind, die es im Parasport einfach weniger gibt. Es gibt zum Beispiel die Sportfördergruppe der Polizei oder auch der Bundeswehr. Das ist jetzt für den Parasport nicht so umfangreich der Fall. Und für uns ist es einfach noch schwieriger als für Olympiaathleten dort eine Ausbildung oder ein Studium, was uns ja auch im besten Fall noch genauso erfüllt wie der Sport. Und wo wir uns auch vorstellen können, dass wir, wenn der Sport mal vorbei ist, in diesem Beruf auch glücklich werden. Das ist super schwer zu finden, gerade was eine Ausbildung betrifft. Also, ja.
Ja, und Job ist ja das eine und Vereinbarkeit von Beruf und Sport ist das eine. Aber gucken wir nochmal auf den Sport an sich. Allein schon die Materialkosten, die ihr ja zum Beispiel habt. Ne? Also du hast jetzt ja für die paralympische Goldmedaille 20.000 Euro bekommen.
Genau.
Was würdest du sagen, wie viel Materialkosten allein hast du in den letzten Jahren ins Paracycling gesteckt?
Die 20.000 Euro habe ich mehrfach in meine sportliche Karriere gesteckt. Wenn man mal überlegt, was so ein Zeitfahrer zum Beispiel kostet. Also ich kann jetzt auch aktuell sagen, ich stehe 5 Wochen vor meinem ersten Weltcup, vor meinem Saisoneinstieg und habe tatsächlich noch kein Zeitfahrrad. Als Paralympics-Siegerin im Zeitfahren habe ich noch kein Zeitfahrrad, weil ich einfach niemanden gefunden habe, der mich dort so richtig unterstützt, auch was Sponsoren betrifft. Da gibt es jetzt so ein bisschen Licht am Tunnel und ich hoffe, dass es noch funktioniert bis zum Weltcup, dass das Fahrrad noch rechtzeitig ankommt. Und da bekomme ich eben auch, da werde ich von verschiedenen Seiten so unterstützt, dass es noch vierstelligen Bereich ist. Allerdings, wenn man ein Fahrrad so von der Stange kauft, dann kostet das zwischen 15.000 und 20.000 Euro, ein Fahrrad. Ich bin jetzt ehrlicherweise an dem Punkt, an dem ich sagen muss, ich bin Paralympicsiegerin, ich habe das Höchste erreicht, was ich im Sport erreichen kann und kann rein sportlich nicht mehr leisten als das, was ich bis jetzt geleistet habe. Und ich muss mich jetzt, und es rechnet sich halt einfach finanziell nicht. Ich habe immer wieder Existenzängste. Und deswegen orientiere ich mich gerade insofern um, da ich sage, ich möchte gerne abgesichert sein, finanziell abgesichert sein, ohne den Druck der sportlichen Leistung. Also ich möchte mich nicht nur über meine sportlichen Leistungen abgesichert wissen, abgesehen davon, dass es ja, wie ich eben gesagt habe, gar nicht nur auf die sportliche Leistung ankommt, sondern dass teilweise trotzdem Gelder erstmal nicht fließen oder verspätet kommen. Und das ist einfach nichts mehr, womit man gut planen kann. Und demzufolge hoffe ich, dass ich bis zum Oktober in Verbindung mit dem Land Baden-Württemberg und dem Olympiastützpunkt Stuttgart eine geeignete Stelle finde, die es mir eben ermöglicht, Ausbildung, also duale Ausbildung, duales Studium und Sport in Verbindung zu bringen. Wenn nicht, muss ich ganz klar sagen, wäre ich auch bereit, meinen Fokus auf die berufliche Laufbahn zu legen.
Also das heißt, es könnte sein, dass du mit dem Spitzensport irgendwann aufhörst, eben wegen dieser finanziellen Unsicherheit.
Genau, ja.
Wir haben hier bei uns im Podcast eine schöne Tradition, nämlich immer, dass die Gesprächspartnerin der letzten Folge für die nächste Folge eine Frage mitgeben darf. Okay. In deinem Fall kommt jetzt eine Frage von Lea Wagner, die Sportschau-Moderatorin, die in Bezug auf dich mir Folgendes mitgegeben hat in der letzten Folge.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Ich habe mitbekommen, dass Maike auch 30 geworden ist. Und ich bin auch 30 jetzt geworden im vergangenen Jahr. Und ich wollte sie gerne fragen, ob das für sie irgendeine Bedeutung hatte oder ob sie von sich selbst ein Bild hatte, als junges Mädchen noch in ihrer Jugend vielleicht, was sie mit 30 erreicht haben möchte.
Ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut, diese Frage, an diesem Punkt, voll, wo wir da stehen und gucken, so was macht dein weiteren Weg, deine Existenz eigentlich aus? Was sagst du?
Also rein sportlich hätte ich mir definitiv nicht gedacht, dass ich mit 30 an der Stelle stehe, wo ich jetzt stehe, weder sportlich noch privat. Also ich habe es mir grundsätzlich anders vorgestellt. Was mein Leben betrifft, hätte ich mir weder gedacht, dass ich privat eben noch keinen Beruf, eigentlich noch nicht ausgelernt bin und hätte mir aber auch nicht gedacht, dass ich sportlich so, so erfolgreich bin. Also das war immer ein Traum, auch die Paralympische Goldmedaille, das war so unwirklich, also in dem Moment, weil irgendwie das, wie wenn man sich irgendwie so einen Traum, ja, oder was erträumt und man denkt aber immer, okay, das ist ein Traum, das ist halt, das ist ein Traum und plötzlich stehst du da und denkst, der Traum ist gerade wahr geworden, aber Träume werden doch nicht wahr. Also das ist ja total komisch, das war so unwirklich und deswegen hätte ich es mir auch nie erträumt oder erträumt schon, aber deswegen hätte ich es mir auch nie gedacht, dass ich da mit 30 Mal stehe. Aber also so habe ich es mir definitiv nicht vorgestellt, aber im Nachhinein kann ich sagen, es war definitiv auch ein schöner Weg und ich kann sehr dankbar sein für die letzten Jahre und das bin ich auch.
Bevor du jetzt gleich deine Frage uns mitgeben darfst für die nächste Folge, für die nächste Gesprächspartnerin, die ich besuche, die nächste Sportlerin, die ich besuche, ist Laura Nolte, die Bob-Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Musst du uns noch kurz sagen, was du glaubst, was du aus dem Sport fürs ganze Leben gelernt hast?
Durchzuhalten. Ich glaube, es ist hauptsächlich durchzuhalten. Also es lohnt sich immer zu kämpfen und durchzuhalten.
Welche Frage würdest du mir mitgeben für Laura Nolte?
Welchen Stellenwert ihre Familie, was ja wahrscheinlich ihr nächstes Umfeld ist, für sie bedeutet, wenn sie ganz oben auf dem Treppchen steht, ja, was das dann für sie, also was gerade ihre Familie für sie bedeutet.
Super, die Frage nehmen wir auf jeden Fall mit. Maike Hausberger, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, hier bei dir beim Olympiastützpunkt in Stuttgart.
Ja, sehr gerne.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den weiteren Weg. Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass auch die Finanzfrage sich klärt und du weiterhin einfach das machen kannst, was du liebst, nämlich den Spitzensport und der Weltspitze einfach auf dem Fahrrad davonfahren. Ja. Wie würdest du folgenden Satz beenden, weil die Gesprächspartnerinnen beenden hier immer diesen Podcast. Was würdest du sagen, ohne Sport wäre mein Leben
viel zu normal?
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine Bewertung oder ein Abo dalasst. Und während viele andere Podcasts jetzt in die Sommerpause starten, da drehen wir so richtig auf und versorgen euch jetzt im Sommer jede Woche mit einer neuen Folge. Wir sind quasi eure Urlaubsbegleitung. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch auch mal bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Tourfunk rein. Sie berichten von den größten Radsportereignissen, wie gerade von der Tour de France oder von der Tour des Femmes. Aber auch das ganze Jahr über berichten sie Backstage und alles Hintergründige aus dem Radsport. Also Tourfunk, der Sportschau, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Und wir hören uns am Sonntag wieder.